Moin Moin St. Pauli, hier ist Erik von St. Pauli Pop und ich podcaste heute mal alleine. Ich habe das so gemacht, wie Tobi das immer im Einschlafen-Podcast macht. Ich habe mich gemütlich aufs Sofa gelegt und mir ein paar Themen genommen, ein paar Geschichten, die ich mit euch besprechen will, rund um den FC St. Pauli, aber auch rund um das Thema Pop, Musik und die Reeperbahn und was da gerade alles so los ist. Und ich hoffe, oder ich freue mich drauf, weil ich mache das ja, wie ihr wisst, erstens für euch und zweitens auch ein bisschen für mich, denn ich bin Stotterer schon seit ich 4 Jahre alt bin ungefähr. Und das war auch schon mal ein bisschen heftiger. Was heißt bisschen? Das war ziemlich heftig mit Spastiken und allem Zip und Zap. Und die habe ich einigermaßen in den Griff bekommen. Ich bin das aber immer noch. Also man hört nicht auf, Stotterer zu sein. Und ich habe das vielleicht schon mal erzählt, ich habe als Therapie damals also Bänder besprochen. Die habe ich dann meinem Therapeuten, der saß in New York, also damals gab es noch nicht viele, die sich mit dem Thema auskannten. Meiner saß in New York und hat dann sich meine Tonbandaufzeichnung angehört, hat dann seine Kommentare auch auf Tonband mir wieder zurück nach Deutschland geschickt. Das war natürlich total umständlich und ist jetzt in Zeiten von Internet sich kaum noch vorstellbar, wie das funktionierte. Aber um meinen eigenen Flow, meinen Atemflow zu hören, hatte ich damals ein Mikrofon natürlich und ich hatte so einen kleinen Gummischlauch, den ich mir ins Ohr gesteckt habe und vor den Mund gehalten habe. Und so habe ich den Flow, den ich aus meiner Lunge in die Vocal Cords, guck mal, ich kann das auch nur auf Englisch, in die Stimmbänder reingeschnuddelt habe. Und dann habe ich die Technik angewendet und es ging immer weiter und immer besser. Und ab einem gewissen Niveau war ich dann zufrieden und habe dann irgendwie auch nicht weitergemacht. Und so bin ich dann die letzten 40 Jahre durch die Gegend gelaufen und war eigentlich ganz zufrieden. Und als ich Podcasten kennenlernte, fiel mir sofort wieder ein, ey, das ist ja eine coole Therapie. Und im Grunde genommen habe ich für mich selber angefangen. Und weil Markus und ich einfach so oft so viel Quatsch über den FC St. Pauli sprechen, dass wir gesagt haben, hey, das können wir doch eigentlich auch als Podcast machen. Das ist jetzt in diesem oder im nächsten Monat 6 Jahre her, ja, Kinder, wie die Zeit verliert, 6 Jahre ist das jetzt her. Und um die Überleitung zu kriegen, im Sinne von ein Niveau, mit dem man einigermaßen zufrieden ist, um dann zu merken, huch, da kommen ja Gelegenheiten, an denen man quasi in alte Muster zurückfällt, indem man nervös wird, indem man an sich selbst zweifelt. Das wäre die Überleitung zum FC St. Pauli. Denn es ist 17 Jahre her, dass wir ja gegen den FC Augsburg gespielt haben. Und auf das Spiel werde ich gleich auch nochmal zurückkommen. Es war eine Auswärtsreise, die erste Auswärtsfahrt für mich in diesem Jahr. Aber zunächst einmal würde ich Aktuelles besprechen wollen. Es gibt mindestens einmal im Jahr, gibt es von Willi und mir eigentlich, einen Podcast zum Reeperbahn-Festival, der quasi die zweite Hälfte dieses Popcastes St. Pauli Pop mit Leben füllt. Und ich wollte euch ein bisschen was zu meinen Erlebnissen bisher, weil heute, ich nehme auf am Freitagmittag und werde das auch gleich veröffentlichen. Das heißt, ihr habt noch Zeit, euch Karten zu holen. Ihr habt dann den historisch gesehen oder normalerweise den stärksten Tag des Reeperbahn-Festivals verpasst. Das ist aus meiner Sicht immer der Donnerstag, aber da komme ich gleich zu. Darüber will ich reden und dann ist diese Woche die Genossenschaft vorgestellt worden. Vom FC St. Pauli ist es auch noch ein Thema, über das ich mit euch reden möchte. Und dann ist im Grunde genommen ja schon alles bereitet. Wir haben die letzten Tage des Sommers, ist irgendwie immer so. Die Reeperbahn zeigt sich eigentlich noch einmal am Ende des Sommers in ihren schönsten Farben. Also ich kann mich daran erinnern, die letzten Jahre, wenn ich auf dem Reeperbahn-Festival war, wenn sich dann die Sonne im Westen langsam in die Straßen schluckt, der Reeperbahn golden runterleuchtet, das ist schon ein sehr, sehr, sehr schönes Bild. Und aus meiner Sicht, das habe ich auch schon mal geschrieben, ist St. Pauli für diese kurze halbe Woche so, wie es aus meiner Sicht sein sollte. Ich habe in den letzten Jahren auch während des Reeperbahn-Festivals die gefürchteten und inzwischen obligatorischen JunggesellInnen-Abschiede gesehen, die da so rumgelaufen sind. Natürlich hat man auch die ganzen Runden noch mit den Nachtwächtern und mit den Olivia Jones Dubeln und Türsteher Dubeln und was es da alles noch irgendwie so für Sachen gibt. Die gibt es da auch alle noch. Irgendwie auch einmal im Jahr für mich so der Punkt, nochmal der Check, oh, die Reeperbahn gibt es noch. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber seit Jahren mache ich eigentlich um die Reeperbahn, die man so kennt, aus Funk und Fernsehen, mache ich eigentlich einen Bogen. Ich gehe ganz, ganz selten mal, wenn ich nach einem Spiel spät abends aus der Domschenke wanke oder so, oder auf dem Weg zur von der Weinbar die Paul-Rosen-Straße hochgehe in Richtung Altona, dann biege ich mal ganz, ganz manchmal nochmal die große Freiheit ab und bin einfach immer erstaunt. Also ich komme mir immer vor wie ein Alien da. Also nicht nur, weil ich natürlich viel zu alt bin und die große Freiheit am Wochenende fest in der Hand von Pinneberger und Uelzener Jugendlichen, die gerade mal 18 sind, wenn überhaupt. Also nicht nur deswegen fühle ich mich da total alien und strange, sondern es ist auch echt ein anderer Schlag Mensch. Und ab und an mache ich das mal. Und beim Reeperbahn-Festival, finde ich, verändert sich der Geist der Reeperbahn. Es ist sehr viel souliger, es ist auch irgendwie diverser als sonst, habe ich das Gefühl. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren, ich glaube, es war 2018, also schon eine Weile her, das habe ich jetzt dieses Jahr noch nicht gesehen, aber dann gab es so kleine Soundsystems ich kann mich erinnern, da war so ein kleiner weißer Dude, der hat irgendwie Gitarre gespielt und dann war ein älterer schwarzer Dude mit Drasserlocken und einem Harmonium und die haben so Soul Reggae gespielt, mitten auf der Straße vor der Davidwache. Und es standen, ich würde sagen, 30, 40 Leute drumherum. Und es ist einfach auf der Straße musiziert worden. Es ist auf der Straße getanzt worden. Was mich immer wieder fasziniert, ist die Qualität der MusikerInnen und Bands, auch abseits der großen Hitmaschinen oder der sozusagen der in gewissen Genren schon sehr erfolgreichen Leute. Und da wären wir quasi schon mal zu bei der Idee, wie ich das Reeperbahn-Festival für mich inzwischen organisiere und rezipiere. Ich mache das wie viele von euch auch. Ich gucke mir das Programm an und bin erstmal vollkommen überwältigt aus zwei Gründen. Einmal, weil es so unfassbar viel Angebot gibt. Es gibt mindestens 8, 9, 10 verschiedene Genres, in denen man sich rumtummeln kann. Klammer auf, ich bin lange genug auch in diesem Business gewesen, um zu wissen, dass es sozusagen Genregrenzen sowieso Unsinn sind. Die sind irgendwann mal erfunden worden, weil die Leute Platten in Regalen sortieren wollten. Die Musik selber, die lacht sich einen Ast, wenn irgendjemand versuchen will, sie zu kategorisieren. Also zumindest die gute oder die übergreifende Musik aus meiner Erfahrung. Ich kann mich da an Startups erinnern, die mehrere hundert Millionen verschlungen haben, an die sich kein Mensch mehr erinnern kann, außer die paar, die da mitgearbeitet haben. Die unter anderem, ich kann mich erinnern, wir waren damals bei VH1, also so alt bin ich schon, also dass ich noch für VH1 gearbeitet habe. Und Public Propaganda, das war so eine PR-Firma für Musik in Bramfeld aus oder in Barmbek auch. Und da haben wir uns mal für ein Projekt zusammengesammelt und gesagt, hey, es gibt ja sowas wie künstliche Intelligenz, dann könnte man ja Musik kategorisieren automatisch nach Moods und so. Und dann haben wir da sehr, sehr viel Zeit und die Firma Sony hat auch sehr viel Geld versenkt in solche Projekte, die sozusagen dann später, oder sagen wir mal, der Nährboden der aus gescheiterten Projekten, aus denen dann irgendwann mal dieses eine Projekt entsteht, die den Nährboden für Spotify ausgemacht haben. Heute ist es vollkommen normal, dass man KI einsetzt und es ist auch vollkommen normal, dass man Musik nur noch in Snippets konsumiert oder als Background-Tapete, kleiner Seitenausflug zum Thema Stadion. Beschallung, das finde ich ja beim FC St. Pauli auch so schön, dass es da zumindest ab und an man das Gefühl hat, die drei oder vier alten Leute, die sich da oben um die Stadionmusik kümmern, die haben ab und an auch mal darüber nachgedacht, was sie spielen wollen. Wegen Tag, wegen Anlass, wegen Gelegenheit, wegen Gegner und sofort und überhaupt. Das auch nochmal einen schönen Gruß an dieser Stelle, weil ich habe ja in den letzten 10 Jahren mich da auch mit Willi zusammen öffentlich drüber ausgelassen und echauffiert und gesagt, hey Jungs, das macht das mal anständig da mit der Musik. Und das ist in den letzten Jahren sehr viel besser geworden. Und nun zurück zum Reeperbahn-Festival. Also wenn das ansteht, dann suche ich mir beziehungsweise ich habe das große Glück, dass ich akkreditiert bin. Das heißt, ich kann mir die Tage Strecken aussuchen. Ich kann da jeden Tag hin, wenn es für mich passt. Und deswegen mache ich das auch, also intensiv. Also Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag ist das Reeperbahn-Festival Kernzeit. Und der Mittwoch ist immer noch so ein bisschen mellow, obwohl da auch schon sehr gute Acts sind. Aber aus meiner Erfahrung ist der Donnerstag, oder für meinen Geschmack auch, ist erfahrungsgemäß der Donnerstag der, an dem für mich am meisten dabei ist. Unter anderem auch deshalb so gut, weil die ganzen vermeintlichen Top-Acts, die ja gerne mal am Freitag und am Samstag positioniert werden, und weil es am Freitagabend und am Samstagabend einfach sehr voll wird, weil dieses Reeperbahn-Festival sehr viele Menschen anzieht. Und dann steht man da auch als akkreditierter Podcast-Vogel denn doch mal in der Schlange und kommt vielleicht nicht in ein Konzert rein. Das mache ich also. Ich hole mir dieses Programm und dann gucke ich in der Regel, mache ich so eine Kreuzpeilung aus Clubs, die ich mag, wo ja klar ist, dass jeder Club irgendeine Klangfarbe hat. Also das Molotow beispielsweise, da findest du kaum einen Act oder der keine harte Gitarre hat. Also in dem Moment, wo ich mich einigermaßen für Punk oder Folk interessiere, dann bin ich im Molotow gut aufgehoben. Im Grunde genommen könnte man auch sagen, schied auf das Programm. Ich suche mir einfach meine Lieblingsclubs und meander da so ein bisschen rum. Das hat aber den Nachteil, dass ich A, keine anderen Clubs kennenlerne, die ich ja mal außerhalb meines Restpopulärjahres mal kennenlernen könnte. Und ich lerne eben keine KünstlerInnen kennen oder Bands, die außerhalb meines normalen Musikgeschmacks liegen. Wofür das Reeperbahn-Festival nämlich auch eigentlich prädestiniert ist. Vielleicht ist das sogar der eigentliche Sinn dieses Festivals, seine eigene Musikkomfortzone ein bisschen zu verlassen. Und genau das passiert mit mir. Ich mache mir einen Plan. Und ich kenne hier Dirk, du hörst vielleicht diesen Podcast auch. Du machst das, glaube ich, auch so. Du machst ja auch einen Plan. Und dann kommt natürlich wie immer alles dazwischen. Man bleibt hier hängen, der Künstler ist verspätet, dann hat man das Konzert davor, dann bleibt man noch, dann biegt man irgendwo ab, dann trifft man jemanden und so weiter und so weiter. Das heißt also, eigentlich kann man diesen Plan fast schon über Bord werfen. Es ist eigentlich gut, so ein paar Fixpunkte, Eckpunkte zu haben. Irgendwo anzufangen, also sich ein Konzert zu nehmen und zu sagen, okay, damit fange ich an und dann vielleicht sogar ein paar Favoriten zu speichern, die vielleicht auch gleichzeitig spielen, um dann zu gucken, diese Liste durchzugehen und zu schauen, wie ist denn gerade meine Stimmung? Denn die kann man ja eben nicht vorhersehen. Ich stehe eher auf das Thema R&B und Soul, als auf das Thema Punk. Gleichwohl gehört das Molotow jedes Jahr dazu. Mindestens die Abschlussparty von Moon Boutica ist sozusagen gesetzt. Und davor kann man eigentlich mit dem Molotow nie was falsch machen. Das gleiche gilt lustigerweise für die drei Clubs im Clubhaus. Uwe, Pauli Bahnhof und den dritten habe ich jetzt vergessen, logischerweise, wie immer. Die haben eben den Vorteil, dass man durch das Gebäude wandern kann. Und ich erinnere mich, vor ein paar Jahren hatte ich die Tatsache, da wollte ich unbedingt zu einem Act hin. Da war ich noch in der Phase, in der ich das alles durchgeplant habe, gesagt, darüber muss ich schreiben und da muss ich den Leuten erzählen, wie es war und so weiter. Und dann stand ich da und bin nicht reingekommen. Und dann habe ich gesagt, scheiße, was mache ich denn? Und bin ich eine Tür weiter, war gar nichts los. Und dann bin ich da reingegangen. Das war eine, ich weiß nicht noch ganz genau, war eine kanadische Sängerin, Iske W., heißt sie, der folge ich auch immer noch. Eine sehr beeindruckende Frau, die sehr deutlich in ihrer Kunst, in ihrer Performance, aber auch in dem, was sie uns sagen wollte, das Thema verschleppte und verschwundene Native Canadian Frauen und Kinder angesprochen hat. Ein Thema, das mir vollkommen fremd war, und von dem ich erst Jahre später in den Medien gelesen habe. Und seitdem gehört der kanadische Track, also der kanadische Bereich, der traditionell im Uwe ist, für mich dazu. Meistens starte ich da und kann euch das nur empfehlen. Für den, die sind quasi Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag kanadische Künstler in diesem Etablissement. Und das wäre sozusagen noch eine dritte Perspektive in unserer Kreuzpeilung, dass ihr euch Länder vornehmt, die ja auch in der Regel eine gewisse Musikfarbe haben. Also in Kanada mehr anderen die meisten Künstler, die hier rüberkommen zum Reeperbahn-Festival, irgendwo zwischen Folk, Rock und Elektronik. Soul ist bei allen dabei, also letztes Jahr kann ich mich erinnern, ein Künstler mit noch mehr Übergewicht, als ich den hatte, der sehr, sehr viel mit seiner Stimme und mit Elektronik gemacht hat. Eine absolut abgefahrene Performance, die, und das ist eben das, also ich schwärme jetzt ja die ganze Zeit. Ich hatte ja schon gesagt, wir rezipieren Musik eigentlich nur noch als Wallpaper oder als Begleitmusik oder mindestens elektronisch und so überproduziert, würde ich das mal nennen. Und da ist das einfach eine Wonne, Leute live zu sehen. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, gerade beim Reeperbahn-Festival, gerade bei jungen Künstlern, die eben keine super mega riesen Produktionen haben, sind die Dinge, die sie live machen, viel besser, haben viel mehr Ecken, viel mehr Kanten, viel mehr Realität als ihre Tracks bei Spotify. Ich habe das ganz, ganz oft, dass wenn ich einen Künstler bei Spotify mir anhöre vorher, dass ich dann denke, ach ja, das ist aber irgendwie so ein bisschen so wui, wui, lalala. Und dann gehe ich durch Zufall aber doch hin zu dem Konzert und denke, boah, Alter, live, das war aber schon mal eine andere Hausnummer. Weil eben, und das ist eben das zweite Geile daran, wenn man eben nicht zu den Riesen-Acts und zu den großen Venues geht, sondern in die kleineren Clubs, dann ist man einfach ganz nah dran. Und da hast du Künstler wie beispielsweise das Ehepaar Silvester, das war 2018, meine ich, zu Gast im Imperialtheater. Und dann stehen da Leute auf der Bühne, die haben bei Instagram irgendwie 5000 Follower. Und dann ist der ganze Saal voll und jubelt nach dem 30-Minuten-Konzert. Und die stehen da und du siehst an den Augen und den Mündern, dass sie sowas noch nie erlebt haben. Und dann folgst du ihnen bei Instagram und folgst auch natürlich, weil dich das beeindruckt hat, was die da gemacht haben, folgst der Karriere und so ein paar von den Leuten, die beim Reeperbahn Festival waren, damals noch einigermaßen unbekannt, sind ja total durchgestartet. Ich kann mich erinnern an Iris Gold im Indra von ein paar Jahren. Die hatte dann vor, ich weiß gar nicht, wann das war, irgendwann als Vodafone-Hymne einen Top-10-Hit mindestens. Das sind dann so die Geschichten, die man einfach auch in das Jahr mitnimmt. Also ich fasse nur mal kurz zusammen. Lasst euch treiben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin klassisches FOMO-Opfer, also Fear of Missing Out. Ich stehe da bei einem Künstler und denke, ja, gleich fängt das andere Konzert an, der hat jetzt ein bisschen später angefangen und setzt mich da so ein bisschen selber unter Druck und finde das total schrecklich eigentlich, weil die Erfahrung einfach sagt, komm, nein, bleib im Hier. Lass dich auf diese Künstlerin oder diesen Künstler ein und dann wird der Rest des Abends, wird schon mal sehen, aber du bist jetzt hier gerade bei denen, die haben sich die Mühe gemacht aus beispielsweise Kanada oder London oder lass es Dänemark oder Estland sein, hierher zu fahren, sind total aufgeregt, haben nur 30 Minuten, um sich mit dir zu connecten. Die haben da Lust zu, die performen da oben, dann kannst du dich ja wohl mal ein bisschen zusammenreißen und auch ein bisschen dich auf das einlassen, was jetzt gerade ist. Ihr merkt schon, ich komme ganz, ganz langsam, oder das ist auch der Grund, warum dieser Podcast St. Pauli Pop heißt, weil immer, wenn ich beispielsweise über so etwas wie das Reeperbahn Festival und Konzerte spreche und über Musik und Künstler, habe ich das Gefühl, ich könnte eigentlich auch über die Boys in Brown sprechen. Über den Stadionbesuch, über die Planungen, die man davor macht, die Gedanken, die man sich davor macht und die natürlich mit dem Anpfiff oder den ersten Aktionen und nach der ersten Viertelstunde, nach dem ersten Gegentor oder nach dem ersten eigenen Tor, dann schon wieder obsolet sind und wo man sich auf den Spieltag, auf das Spiel einlassen muss und diese Jungs ja auch sowohl die auf der Reservebank als auch die Trainer, als auch die Spieler sich eine Woche lang vorbereitet haben auf diesen Tag. Und dann kannst du dich ja wohl mal ganz, ganz kurz für 90 Minuten in diesen Spieltag einfach fallen lassen und zu sagen, hey, scheiß halt drauf auf das, was ich erwartet habe, scheiß halt drauf auf das, was ich mir vorher gedacht habe. Jetzt ist das, was wir erleben können. Wir können das Leben erleben, Kunst erleben. Und das ist beim Reeperbahn Festival auch so. Also, kleine Tipps, sucht euch aus dem Programm ein, so mache ich das, ein Genre raus, scrollt da so ein bisschen durch, hört euch, die ist ziemlich gut geworden übrigens, die App vom Reeperbahn-Festival, das war alles schon mal nicht so dolle, aber man kann schön reinhören, man kriegt so ein Medley pro Künstlerin und kann dann, also wie gesagt, entweder über die Uhrzeit, so kann, also so, wie nennt man das noch, EPG-mäßig, genau, so rüber scrollen, was ist jetzt gerade los oder demnächst. Oder man guckt sich eigene Clubs, einzelne Clubs an. Das Imperialtheater finde ich immer ganz cool, weil man rennt ja wirklich schon viel durch die Gegend und man steht viel in der Gegend rum. Und dann ist natürlich toll, wenn man sich mal für eine halbe Stunde in so einen Theatersitz setzen kann und sich mal ausruhen. Das habe ich gestern gemacht, habe einen jungen Künstler gesehen mit seiner Band, der hieß Bihari. Ich habe mal Bahari verstanden, aber er hieß Bihari. Hatte, das war eine kleine Combo, sehr stylisch angezogen, die Jungs. Der Frontsänger war schwarz mit einem großen Afro und darunter eigentlich ein ganz, ganz schlankes Persönchen, wo man sich die ganze Zeit fragt, wo kommt diese Power und wo kommt dieses Volumen her, dass der in der Lage ist, aus seiner Stimme zu machen. Meine Entdeckung dieses Jahr, weil ich glaube, der ist noch gar nicht so bekannt, hat bei Instagram gerade mal 7770 Follower, also Beharie, falls ihr den nochmal sehen könnt oder ihr verpasst ihn auf dem Reeperbahn-Festival. Er spielt Anfang Februar in Dänemark, in Aarhus und ich glaube in Köbenhauen, in Kopenhagen. Ist auch Skandinavier, wenn ich mit seinen Kollegen zusammen, auf jeden Fall waren in der Schlange da mit mir zusammen relativ viele skandinavische Idiome zu hören. Sehr schöne Songs, eine ganz, ganz große Bandbreite an Songs, also von der Ballade bis zum Power Indie-Pop mäßig. Ja, sehr, sehr, sehr schön, sehr zu empfehlen. Und das sind so die man da kennenlernt. Dann habe ich gestern eine Neupremiere für mich gehabt quasi, denn ich bin mal wieder oder seit ganz, ganz langer Zeit in der großen Freiheit gewesen. Denn die war ja für Leute wie mich so ein bisschen off record oder off limits. Spätestens seit dieser merkwürdigen Corona-Aktion des damaligen Inhabers. Das galt, also die Quarantäne, die Club-Quarantäne, die coole Leute-Quarantäne, die umfasste das Docks und das, die große Freiheit. Das ist jetzt, habe ich mir sorgen lassen, ist jetzt vorbei, also die Acts bucken das wieder und da habe ich mir gestern eine unglaublich kraftvolle Combo angehört, nämlich die iBibio oder iBibio, ich weiß nicht genau, wie sie sich aussprechen, Sound Machine aus London. Und Alter, wie geil war das denn? Also es war quasi, als träfe man Mother's Finest und die Blues Brothers Boys Band Rhythm and Blues. 7 Leute auf der Bühne, wo ich auch dachte, Alter, wann habe ich denn das letzte Mal eine Rhythm and Blues Band gesehen, die so viel, also mit Saxophon, mit Trompete, natürlich mit Bass, natürlich mit Gitarre, mit einer sehr, sehr schönen Orgel und einer Frontfrau, die unfassbar viel Power gegeben hat. Ein Teil der Band hat nigerianische Wurzeln und das merkt man dem Sound nicht nur an, sondern auch den Texten. Das ist wie so oft auch beim Reeperbahn-Festival auch passt gut zu St. Pauli, finde ich. Sehr, sehr politisch. Sowohl die Künstler als auch die Songs, als auch ihre Performances. Das kriegt man, wie gesagt, bei Spotify dann nämlich nicht mit, sondern da muss man denen schon gegenüberstehen. Und auf guten Konzerten passiert aus meiner Sicht dasselbe, was bei in guten Momenten der Melland-Tour passiert. Da webt sich so eine Art Beziehungsnetz zwischen Rasen, zwischen Bühne, zwischen Künstler, zwischen Publikum, zwischen der Location. Ob das jetzt das Millern-Tor, die große Freiheit, das Uwe oder das Indra ist, spielt da eigentlich gar nicht so eine große Rolle. Sondern es gibt diese Momente, wo du dich im, wo du merkst, da ist irgendwie mehr, als dass sich nur einer was anguckt und die anderen performen was. Sondern da entsteht quasi etwas durch das Zusammenwirken aller drei Komponenten zusammen. Und das ist das, was diese, was wir Magie nennen, sowohl beim Fußball als auch bei der Musik. Und ihr merkt schon, ich komme da ins Schwärmen. Ich muss auch gleich schnell aufhören, weil ich dann ins aufs Reeperbahn-Festival zurück muss für heute. Aber M. hört sich das ja wahrscheinlich an, um einschlafen zu können. Also ein bisschen geht es noch, du musst jetzt noch nicht schlafen. Also das sind die Geschichten von gestern und heute werde ich, glaube ich, mir keine Künstler raussuchen, sondern ich werde mir Locations aussuchen. Ich werde auf jeden Fall ins Molotow, da war ich nämlich gestern nicht. Das werde ich mir aber für den späteren Abend aufsparen. Ansonsten kann ich euch empfehlen oder auch diejenigen, die in Anführungsstrichen nur in der Lage sind oder nur Lust haben auf ein Festival Ticket auf dem Festivalplatz. Da sind mindestens drei Bühnen. Ich meine, es sind zwischen drei und fünf Bühnen, auf denen Musik gemacht wird und eigentlich, um mal ganz, ganz kurz reinzuschnuppern, reicht das auch schon. Die Mopo war vor 20 Jahren eigentlich das Hamburger Tageszeitungsblatt, wo Musik, wo Soul, wo Nachtleben stattfand. Und ich finde, bei aller Kritik, die man an der Mopo berechtigterweise hat oder nicht, sie hat diese Ursprünge hat sie wiederentdeckt und hat wie heißt das noch? Mopop, genau. Mopop als als Format gelauncht. Ich finde, es ist ziemlich gut geworden und in letzter Zeit haben die ein Mopo-Mobil auf dem Festivalgelände und haben auch dort Künstler und KünstlerInnen. In der Regel sind das in Anführungsstrichen, also ist nicht distributierlich gemeint, so Zweitverwertungen, also der zweite oder dritte Auftritt von Künstlern, der findet dann auch dort statt. Aber es, die Auswahl der Künstler ist gut, herzlichen Glückwunsch. Und man kann sich da gemütlich hinstellen. Das ist manchmal ein bisschen awkward, weil denn so Künstler wie auf dem Parkplatz quasi da performen, das erinnere ich mich an eine Hip-Hop-Künstlerin, auch aus Kanada, lustigerweise, oder Australien, auf jeden Fall weit weg, und dann kamen da irgendwie so Schulklassen durch, die eigentlich zur TingCon oder zur Republika wollten und sie war total irritiert, weil sie dachte, ja, ich mach doch Hallo, ich mach jetzt gerade hier ein Konzert und hört mal auf zu reden da hinten. Also es kommt zu sehr merkwürdigen Konstellationen, aber die Mopo und auch die anderen Festivalbühnen, wie zum Beispiel die Fritz-Kohler-Bühne, wo die Künstler dann oben draufstehen, die haben schon einiges zu bieten. Also fangt da mal gerne an, guckt euch das an und dann könnt ihr ja mal gucken, ob da was für euch ist holt euch nächstes Jahr deinen Tagespass und rennt mal einmal einen ganzen Abend durch die Gegend. Und hier jetzt nochmal zum Abschluss mein Tipp, lasst euch treiben und bekämpft das FOMO, das Fear of Missing Out Gefühl, dass sich so einstellt, wenn man einfach ein riesiges Angebot hat, von dem man vorher weiß, dass man es auf gar keinen Fall wird alles erleben können. So, und dann kommen wir von den letzten Tagen des Sommers, die wir jetzt gerade in dieses Wochenende auch in auf St. Pauli erleben dürfen, höchstwahrscheinlich. Kommen wir zum kleinen Winter, der war letzte Woche. Eigentlich fängt meine Reise nach Augsburg schon ein Wochenende vorher an. Da war nämlich noch im Sommer. Da bin ich von Kiel nach Marstall gesegelt, um mit den netten Leuten von der St. Pauli Segelabteilung das Absegeln in Marstall zu feiern. Wir waren nicht viele Schiffe. Ich glaube, ich war das vierte. Wir waren so ungefähr zu zehnt, würde ich mal tippen. Aber es war ein sehr, sehr, sehr nettes Absegeln. Und ich bin dann von dort aus noch in die dänische Südsee aufgebrochen. Es war am Sonntag darauf, war wenig Wind, 26 Grad, abends um 7 noch. Und dann drehte sich das Wetter. Und der in Spanien bekannte kleine Winter, der immer ein Wetterphänomen, das Anfang September auftritt, wo der Winter schon mal Hallo sagt kurz, also wo die ganz heißen Tage vorbei sind und wo es auch mal echt knacke frisch werden kann. Viel Wind hatten wir, 12 Grad, nachts bis zu 6-7 Grad runtergegangen. Aber so richtig kühl wurde es denn erst in Augsburg, als ich dann am Freitag bin ich dann von Fünen über Marstall wieder nach Kiel gesegelt. Bin dann am Samstag mit einer kleinen Familientruppe von Hamburg nach Augsburg gefahren. In erster Linie, um meine Tochter zu besuchen, weil die da seit Anfang September eine Ausbildung macht. Und in zweiter Linie, weil ein alter Freund, der hier vielleicht zuhört jetzt, hallo Astrid, hallo Rainer, ein alter Freund, der seit jetzt auch wieder 20 Jahren in Augsburg lebt, nur darauf gewartet hat, dass der FC St. Pauli mal wieder in der Bundesliga auftaucht, um Willi und mich einzuladen, um nach Augsburg zu kommen und mit ihm das Spiel zusammen zu sehen und sich natürlich mal wieder zu treffen. Und das haben wir auch getan. Sehr, sehr entspannt, weil das Spiel ja erst um 15.30 Uhr losgeht. Das ist übrigens eine der schönen Seiten an der ersten Liga, dass man nicht schon kurz nach dem viel zu frühen Frühstück zum Stadion muss, sondern dass man gemütlich sich um 12 trifft zum Weißwurstfrühstück oder um 11:30, damit man die Weißwurst noch essen darf. Ein kleines Weißbier trinkt und eine Weißwurst und sich über alte Zeiten unterhält, dabei merkt, wie die Jahre ins Land gegangen sind. Also man sich mindestens so lange nicht gesehen hat, wie der FC St. Pauli gegen den FCA gespielt hat. Und dann sind wir ganz gemütlich mit einem, so eine Art Moja für Augsburg, mit einem Swaxi, einem Augsburger Stadtwerke-Taxi, das so ähnlich funktioniert wie Moja. Das fährt so feste Routen. Und da kann man einsteigen. Und eine der Routen führt über Stadion. Ich kann mich ja noch an das alte Stadion erinnern. Das war auch mein letzter Besuch in Augsburg. Und kleiner Vorspuler, als ich dann nach der Niederlage rausgegangen bin aus dem neuen Stadion, dachte ich, gewonnen hast du hier irgendwie noch nie. Ich glaube, ich war dreimal jetzt in Augsburg und alle drei Male haben wir verloren. wer weiß, vielleicht fahre ich ja irgendwann nochmal hin und wir gewinnen nächstes Jahr. Dazu haben wir uns auch verabredet. Das heißt also, entweder in der zweiten Liga, wenn beide absteigen, aber eigentlich haben wir es positiv formuliert und gesagt, okay, der FC St. Pauli hat seinen Teil beigetragen, dass der FC Augsburg die Klasse hält. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir im Rückspiel vom FC Augsburg unseren Push bekommen, damit wir beide in der ersten Liga bleiben. Also ihr merkt schon, das war ein sehr, sehr freundschaftlicher Tag. Rainer hat Sitzplätze direkt an der Mittellinie, Reihe 1. Das heißt, das ist so ein bisschen, wie man sich das in englischen Stadien vorstellt, das ist so eine kleine Mauer. Dahinter fängt sofort das Spielfeld an und du setzt dich dahin und stellst ganz zwanglos dein Bier auf diese Mauer und dann kommen gleich Leute und sagen, nee, sie können da alles drauf tun, Jacken und sowas, aber Biere bitte nicht. Okay, dann sagst du dann behalte ich mein Bier halt in der Hand, hab sowieso Durst. Wir hatten unglaubliches Schwein mit dem Wetter, denn über Augsburg wie über ganz Nordösterreich, Bayern, Tschechien und Polen, wie ihr das sicher gehört habt, lag eine riesige ein Regenkreisel, der sich irgendwie um sich selbst gedreht hat und Unmengen an Regen und Wasser und vor allem sehr viel Kälte und Frischigkeit nach Augsburg gebracht hat. Wir sind am Samstag gekommen, da hat es gerade aufgehört zu regnen und sind dann am Montag wieder gefahren, wo es prompt gleich wieder angefangen hatte zu regnen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatten wir 4 Grad, was echt, echt frisch war. Und deswegen würde ich sagen, hatten wir schon Schwein. Die Sonne kam raus, es regnete nicht. Wir brauchten sogar Sonnencreme und Hüte und Sonnenbrillen, um überhaupt was vom Spielfeld zu sehen. Was ich denn da aber gesehen habe, war irgendwie sehr ernüchternd, frustrierend, irgendwie ein bisschen ja, also wie der Kicker schon schrieb, es ist so ein bisschen der Rückschritt vom Rückschritt gewesen. Gegen Heidenheim hatte man noch das Gefühl, naja, eigentlich waren wir sogar einen Tick besser, nicht so effizient, da haben wir ein bisschen was gelernt. Aber wenn wir weiter so spielen, dann wird das schon noch ganz gut werden. In Berlin hat man dann auf einen eigentlich desolaten, ist man auf einen dicht desolaten Gegner getroffen, den man dann selbst stark gemacht hat. Und in Augsburg hatte ich in der ersten Halbzeit das Gefühl, waren wir so sehr damit beschäftigt, die Augsburger von unserem Tor fernzuhalten, dass wir überhaupt gar keine Chance hatten, irgendwie unser Spiel aufzuziehen. Umschaltmomente habe ich ein paar gesehen. Vor allem durch unseren Neuzugang Morgan Gilavoli, der mir wirklich sehr gut gefällt. Gute Besserung von dieser Stelle. Das hat man echt gesehen, dass es dir nicht gut ging, als du ausgewechselt wurdest. Überhaupt, Alter, sieht man von dieser Stelle, von dieser Nähe ja so sehr viel mehr. Also eigentlich fühlen wir uns ja im Norden, wo wir stehen, auch schon relativ nah dran an den Jungs. Aber da ist man noch näher dran. Und man spürt geradezu diese körperliche Verzweiflung schon. Wenn ich mich an Philipp Treu erinnere oder an Bukalfa, die versucht haben, aus der eigenen Hälfte gegen diese kompakten Jungs aus Augsburg zu spielen. Und ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, dass sie merken, dass sie an ihre Grenzen kommen, dass so ein Cheat-Effekt eintritt, so nach dem Motto, ey, das hat doch letztes Jahr noch wunderbar funktioniert, diese Finte, und jetzt funktioniert aber das Ganze in der Bundesliga nicht mehr, weil die Jungs, gegen die man da spielt, diese Finten aus dem FF verteidigen können. Das ist so der Eindruck, den ich in Augsburg spätestens ganz, ganz tief und nah dran hatte. dass die Tricks, die eingespielten Tricks, sehr viel seltener funktionieren als noch in der zweiten Liga, und dass das so eine Art Frust, ja, also so ein permanentes Wundern, ein permanentes Wundern ist, bin ich jetzt schlechter geworden, sind die anderen besser, ich keine Ahnung, also diese Hilflosigkeit, die hat man Jackson Irvine beispielsweise in echt im Gesicht angesehen, und das tat auch echt ein bisschen weh. Ich bin ja schnell mit Kritik, und ich bin auch jemand, der sich die Welt oder seine Position in der Welt gerne auch mal polemisch erschließt. Ich finde, das ist auch vollkommen okay, auch für einen Fan oder für einen Blog oder einen Podcast. Ich bin meinungsstark, ich habe auch keine Angst zu sagen, wenn ich mal daneben lag oder so. Aber ich würde nicht auf die Idee kommen, dass ich jetzt mehr von Fußball verstünde als Alex Bersin und sein Trainerteam. Ich verstehe von Taktik auf jeden Fall weniger als der Kollege Tim vom Millerton. Und das passte eigentlich ganz gut zusammen, als ich gerade meine empathische Wahrnehmung von Jackson Irvine und seinen Boston Brown Kollegen auf dem Platz beschrieben hatte, auf St. Pauli Social. Da kam eine Minute später der Bericht von Tim, der etwas hat schreiben müssen, was er niemals hätte schreiben wollen, nämlich, dass er sagt, an Jackson Irvine merkt man einfach, wie ihm das neue System, nämlich als einzelne Sechs, okay, das habe ich sogar verstanden, also als einzelne Sechs nach hinten bindet, also ihm quasi seiner Talente beraubt, denn er ist ein defensiv okayer Fußballer, aber er hat seine Stärken einfach in dem Umschaltmoment in der Offensive. Und das ist ganz schön beschrieben worden von Tim, mit welchen Schwierigkeiten Jackson Irvine stellvertretend für die ganze Mannschaft kämpft. Tim nennt das noch nicht ganz angekommen in der Liga oder muss sich noch die Liga erschließen. Tja, jetzt hat der Kollege Blessin gesagt, die ersten drei Pflichtspiele sind noch Vorbereitung. Das wäre inklusive Pokal dann das Spiel gegen Union gewesen, und dann wäre quasi das Spiel gegen Augsburg das erste richtige Spiel, worauf es ankommt. Und da war es dann alles noch viel schlimmer als vorher. Und ich habe jetzt auch, ich habe mich selbst dabei erwischt, wie ich gesagt habe, oh, Alter, alles hier, komm, dann liest du Sachen wie, spätestens bei der nächsten Pokalrunde steht ein neuer Trainer an der Seite und all solche komischen Geschichten. Und wenn ich dann anfange zu zweifeln, dann rufe ich Markus an. Und Markus sagt dann Sachen wie, Bornemann hat das in Nürnberg auch schon so gemacht. Da habe ich gesagt, wie? Naja, er hat nicht großartig verstärkt, zumindest keine teuren oder keine gestandenen Erstligaspieler geholt, sondern hat auf die Konsistenz des Teams geachtet, ist seinem Stil treu geblieben und ist dann mit Nürnberg auch gleich wieder abgestiegen. Vor allem hat Bornemann ich habe das ja schon mal in Anführungsstrichen Borniertheit genannt, also eine Kadavertreue oder sagen wir mal so wie nennt man das, Stubbornness, eine Sturheit legt er an den Kopf, an den Tag, die sich eigentlich ganz gut paart mit der von Oke, also im Sinne von, wir haben uns was vorgenommen, also ein Prinzip, dem wir folgen wollen, und dem folgen wir dann einfach auch. Und deswegen nehme ich erstens nicht an, dass sich Andreas Bornemann und oder Oke oder der Aufsichtsrat von negativen Entwicklungen, die ja durchaus weitergehen können, ins Boxhorn jagen lassen. Ich persönlich glaube, ohne es zu wissen, ich, wie gesagt, ich gucke von der Tribüne, ich habe keine Insights in diesen Verein, ich höre mal hier und höre mal da, aber ich habe schon vor über 15 Jahren oder vor über 10 Jahren, wenn mir einer ein heißes Gerücht oder was schon mehr als ein Gerücht ist, also ich habe gehört, ich weiß ganz genau, lustigerweise kann ich mich daran erinnern, hat mir irgendwann mal, lange bevor er da Funktionär wurde, hat mir Oke mal was erzählt. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es war über Ginczek, was er gehört hatte und was das neueste heiße Gerücht war. Und das stellte sich raus, war Quatsch. Und da dachte ich so, ach, ja, wenn Oke das weiß, dann wird das ja wohl was sein. Aber nee, war es nicht. Wie das so bei Gerüchten oder bei Dingen, die man in Vereinen hört, meistens so ist. Deswegen gebe ich da nicht viel drauf. Ich liebe das andererseits aber, also dieses Spekulieren, machen wir hier im Podcast auch immer gerne mal. Dafür ist es auch da, Fan zu sein. Aber ich bin mit Aussagen oder dem Glauben des eigenen Quatsches, den man sich so ausdenkt, da bin ich sehr gefeit gegen. Deswegen glaube ich auch nicht, oder sagen wir so, wollte ich hinaus? Ich wollte sagen, ich könnte mir vorstellen, dass im Zuge der Euphorie des Aufstiegs, der ja doch sehr großen Eingespieltheit unserer Mannschaft, den punktuellen Neuzugängen mit Robert Wagner und Morgan Gilavoli, dass man gesagt hat, okay, wir haben sowieso hier das ein oder andere Geldloch zu stopfen. Wir nehmen mal die Kohle von dem Verkauf, hätte ich fast gesagt, dem Hürzeler Verkauf und legen die mal ins Haben, damit wir noch manövrierfähig sind, falls das alles, was wir uns ausgedacht haben, nicht funktioniert. Das wäre so meine Überlegung, was stattgefunden haben könnte. Zumal Willi hat ja auch letztens gesagt, ja, im Winter kriegt man keine guten Leute. Ja, irgendwie stimmt das für alle anderen Vereine, nur für den FC St. Pauli nicht. Denn Bornemann hat eigentlich sehr oft im Winter nachgekauft und auch immer sehr oft mit Leuten, die getroffen haben. Jetzt Erik Ahlstrand nicht, aber wenn ich da so an Mamouche oder wie hieß der andere Wappenküsser noch? Ich vergesse den Namen. Aber auf jeden Fall waren das hervorragende Laien, die sofort funktioniert haben. Und so was erwarte ich eigentlich auch. Ich erwarte eigentlich, dass die Hinrunde uns noch sehr, sehr viel negativen Spaß bringt. Auch wenn ich mir es anders wünsche. Auch wenn ich mir wünsche, dass wir an erfolgreiche Zeiten gegen RB Leipzig anknüpfen. Ihr erinnert euch, die beiden letzten Spiele gegen den FC St. Pauli gingen für den FC Leipzig, für den RB Rasensport Leipzig verloren, und zwar mit 1:0 am Millerntor und auch in Leipzig, die beiden einzigen Niederlagen, die dieser Verein kassiert hat im Aufstiegsjahr. Und ich finde, man könnte da durchaus anknüpfen. Man könnte sich auch vorstellen, dass, und das wäre natürlich jetzt auch irgendwie so fatal, es ist alles so durcheinander. Mein Kollege Peter ist Engländer und den habe ich irgendwann mal gefragt, was Kuddelmuddel denn auf Englisch heißt, ob es dann eine Übersetzung gäbe. Und er meinte, ja, das gibt's. Das heißt auf Englisch Hodgepodge. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl oder die Befürchtung, dass nachdem jetzt sozusagen nicht nur jeder Fan auf der Tribüne sich gefragt hat, sondern die Spieler auch selber schon anfangen zu kommunizieren, warum denn Dapo, Afolayan und Saad, die beiden schnellsten Spieler neben Gilavoli, die wir haben, nicht auf dem Platz stehen, habe ich so gedacht, jetzt gerade, wo die drei Gegner, die wir bisher hatten, gesagt haben, okay, wir schlagen St. Pauli, indem wir ihnen den Ball geben, weil das ist eigentlich gar nicht das, was sie spielen wollen. Sie wollen ja Umschaltmomente generieren und die kannst du nicht generieren, wenn du den Ball hast oder gegebenenfalls den Ball verlierst. Geht auch nicht. Umschaltmomente gehen nur, wenn du den Ball gewinnst. Und ich hoffe tatsächlich, dass diese positive Borniertheit, nenne ich das jetzt mal polemisch, sich mindestens noch ein Spiel weiterzieht und Alexander Blessin endlich den Gegner hat, gegen den er so spielen kann, wie er es in Belgien und in Ostende und auch in Italien funktioniert hat, dass er aus einer gut strukturierten Abwehr schnell umschalten und rausspielen kann. Das würde ich mir wünschen. Das würde ich mir wünschen für das Spiel gegen Leipzig. Aber natürlich sagt der Realist in mir, hey, wir haben jetzt gegen Augsburg, was dreimal so hohen Etat hat wie wir, ja auch deutlich verloren. Wir waren deutlich schlechter. Wir hatten diese halbe Stunde, in der man gedacht hat, nach dem Anschlusstreffer, ey, da geht noch was. Also da wäre auch vielleicht was gegangen. Da haben verschiedene Faktoren, das Universum, Felix Zweier und sein Team, aber auch das Pech und die Boston Brown und natürlich aber auch die Konterstärke denn des FCA haben was dagegen gehabt. Aber das Spiel gegen Leipzig wird ein ganz, ganz anderes. Da werden wir sehr, sehr viel unter Druck sein, sehr viel hinten drin stehen. Aber vielleicht sehen wir ja in dem Spiel auch dieses hohe Pressing, das mir versprochen wurde und was aber bisher auch noch nicht so richtig kam. Also ich bin mal gespannt. Ich würde mich freuen, wenn es jetzt nicht sozusagen so eine Art Torschlusspanik gibt und Alex Blessin durch den Druck, den halt auch Saad und Dapo machen, auch über Medien, was auch irgendwie neu ist, diese Saison, dass sowas in den Medien zu finden ist. Gab es bei Hürzela nicht. Dass sie nicht irgendwie jetzt, okay, jetzt machen wir mal wieder so wie früher und versuchen hinten rauszuspielen und spielerisch überlegen zu sein, den Gegner sozusagen zu dominieren und das ausgerechnet bei Leipzig zu probieren. Ich weiß nicht. Ich hoffe nicht, dass sie auf so eine komische Idee kommen. Ansonsten bin ich, und das hatte ich zu Willi schon gesagt, beim ersten Spiel, ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern an die letzte Bundesliga-Saison, wo man ja vorher weiß, dass man sehr mehr Spiele verlieren wird als gewinnen. Das weiß man einfach als St. Paulianer nach dem Aufstieg. Und dann habe ich gesagt, ich gehe das Ganze irgendwie so ein bisschen happy-mäßig an. Zen und happy-mäßig. Ich versuche mir das nicht über Leistung oder über Erwartung und dann Enttäuschungen zu erschließen, das Ganze, sondern ich versuche, das Ganze über ein Gefühl der Verbundenheit, ein Gefühl des Okay, diese Saison erleben wir jetzt einfach. Und wenn uns das passiert, was Holstein Kiel passiert ist gegen Bayern München, wenn uns das passiert, dass wir ein 6-2 kassieren oder ein 7-3 oder ein 5-0 oder 0-5, dann ist das eben so. Und dann versuche ich das zu erleben mit dem Millantor zusammen, mit den Boston Brown zusammen und versuche auch daraus ein positives Lebenserlebnis, ein positives Erleben zu generieren. Wohlweislich, dass mir da die eine oder andere Emotion in den Weg kommen wird. Weil es eben immer noch die einzige Möglichkeit ist. Ich sehe keine andere. St. Pauli ist die einzige Möglichkeit. Ich hätte noch ein paar andere, obwohl ja Altona 93 auch in den nächsten 2 Jahren kein Zuhause mehr haben wird. Das wäre tatsächlich noch eine Alternative, die Frauen sich mehr anzugucken, ist auch noch eine Alternative. Vielleicht schaffe ich das ja sogar 14 Uhr am Sonntag in Schilksee. Für die Leute, die zufälligerweise Ostsee sind. Ich werde mal gucken, ob ich es schaffe. Eigentlich müsste ich oben sein. Vielleicht auf dem Rückweg noch mal kurz die Derns angucken zu spielen und dann ans Millantor fahren. Wäre ja auch eine ganz geile Idee. Also man kann sich auch im Verein so ein bisschen diversifizieren noch, wenn das jetzt gerade mit den ersten Herren oder der Profiabteilung der Herren nicht so erquickend ist. Da gibt es in diesem Verein einfach noch ganz, ganz viele andere Dinge, um die man sich kümmern kann. Unter anderem die Genossenschaft. Dazu machen wir bestimmt noch mal einen eigenen Podcast. Von mir nur die Info für euch, für den Fall, dass ihr es noch nicht mitbekommen habt. Die Genossenschaft ist gegründet. Sie ist auch an die Öffentlichkeit gegangen, mit einem vierköpfigen Vorstand versehen, von denen ich einen sogar kenne, eine aus dem Verein kenne, also Lose. Wir kennen uns nicht besonders gut, aber Miriam Wolfram ist auf jeden Fall ein Name im Verein, der mir schon öfter untergekommen ist. Und Thomas Collin kenne ich tatsächlich schon sehr, sehr lange, aus Jugendzeiten sogar noch. Und wir haben uns irgendwann mal beim St. Pauli wieder getroffen. Das muss jetzt aber auch allerdings schon 20 Jahre her sein, 17 Jahre vielleicht. Saßen schräg nebeneinander, als ich noch zwei Haupttribünensitze hatte, als ich mir sozusagen keine, als es gar keine anderen gab. Und ich dann irgendein Jahr gesagt habe, okay, dann versuchst du mal Marketing, Kundenmarketing zu machen und nimmst immer mal Kunden mit zum Spiel. Hat alles irgendwie nicht funktioniert, aber da haben wir schräg nebeneinander gesessen. Ich mag Thomas sehr gern, vor allem, weil er ein, und da schließt sich der Kreis heute in diesem Podcast, weil er als Betreiber des St. Pauli Theaters, als Pächter des St. Pauli Theaters, einen sehr kulturbetrieblichen Blick auf Investitionen, auf Strukturen und vor allem eine direkte Connecto zur Reeperbahn hat. Und das passt aber ziemlich schön. Die anderen beiden kenne ich nicht. Der eine ist Geschäftsführer von Zeit für Brot, einem Brotladen für Juppies, wo die Schrippe 4 Euro und das Brot 10 Euro kostet. Also ein sehr gutes Brot übrigens, aber ich kann mir das in der Regel nicht leisten. Ich weiß jetzt nicht genau, was da die irgendwie Connection zu St. Pauli ist. Der andere Kollege ist Partner bei PricewaterhouseCoopers. Tja, das kann nicht schaden, jemanden zu haben, der sich mit Jahresabschlüssen auskennt. jetzt keine Ahnung, ob der das kann, aber ich bin ja auch ein bisschen vorsichtig geworden, über die Berufswahl der Leute auf den Charakter zu schließen. Denn wie ihr ja vielleicht wisst, kenne ich Philipp Niebuhr aus unserem Aufsichtsrat noch aus alten Baseballzeiten. Wir sind, man könnte sagen, wir sind befreundet. Auf jeden Fall alte Sportskameraden. Und der Mann hat sich ja anders als ich denn auch im Finanzsektor beruflich weiterentwickelt. Und wenn ich mir nur angucken würde, was der so beruflich macht, würde ich wahrscheinlich ganz anders auf ihn zugehen, als ich es tue, weil ich ja ihn kenne von früher und durchs gemeinsame Baseballspiel bei St. Pauli. Also ich wollte nur sagen, ich gebe den Vieren allen Vorschusskredit, den sie bekommen können, den sie brauchen. Am 24. September ist eine Infoveranstaltung am Millantor oder auch virtuell, bei der diese Genossenschaft vorgestellt wird. Ich halte die für wirklich eine fantastische Idee. Keine Unternehmensform, keine Form von Organisation, die Gelder einsammeln kann. Und darum geht es ja, um Investitionsgelder einzusammeln, um nicht als Verein, als Profiabteilung immer taktisch aus dem Tagesgeschäft sich finanzieren zu müssen, sondern auch mal strategisch Investoren anziehen zu können. Es ist die einzige Form von Unternehmen, das zu uns passt. weil eine Genossenschaft, ähnlich wie zum Beispiel große Vorbilder wie Edeka, da ist vollkommen egal, was für einen Riesenmarkt du hast oder ob du 5 Märkte hast oder 15, ob du den größten Geldanteil einlegst, den größten Popo hast in deiner Region. Du hast immer nur eine Stimme als Genosse. Und ich meine, hallo, Genosse, Genosse Oke, ich bin dabei. Also es ist ja auch sozusagen, bis auf die Gründung, bis auf die Idee ist ja noch gar nichts klar. Es ist überhaupt noch nicht klar, welche Assets der FC St. Pauli als Verein in diese Genossenschaft legt. Ich vermute, dass es entweder das Stadion oder der Stadionbetrieb oder beides ist. Denn das ist quasi der Bereich, in dem wir Einnahmen generieren, Überschüsse generieren, und ich nehme an, dass das die Rendite bezahlen soll, also so könnte ich mir das vorstellen, die natürlich mit Genossenschaftsanteilen verbunden ist. Also wer da Geld reinlegt, der will natürlich auch irgendeine Art von Benefit haben, sonst könnte ich mir auch eine weitere Anleihe zu 0,02% mit so einem bunten Bild an die Wand hängen. Das ist jetzt nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache ist, richtig Geld anzusammeln, und zwar über 2 Modelle, würde ich mir vorstellen. Über die sozusagen die berühmte große Masse von St. Pauli-Sympathisanten, das sollen ja angeblich 3 Millionen sein, die unseren Verein toll finden. Also davon eine ganze Scheibe abzugreifen, die sagen, hey, da kann ich mich jetzt mal für eine Rendite von, ich keine Ahnung, 1,53% aus dem Stadionbetrieb kann ich mich daran beteiligen. Und sozusagen einen Pool zu haben, in dem man strategische Partner des FC St. Pauli einfach reinschmeißen kann. Was beispielsweise vielleicht nicht über Sponsoring geht. Also sagen wir jetzt mal, also ich spreche jetzt mal in die Tüte. Wenn wir jetzt beispielsweise Hafenunternehmen hätten, die haben ja vom Sponsoring nichts. Wenn jetzt irgendwie Hala auf der Brust stehen würde, das wäre jetzt alles ein bisschen schräg, aber als Genosse in einer Genossenschaft wären solche Hamburgensien, strukturelle Investoren einfach sehr gut aufgehoben. So stelle ich mir das vor. Wie das genau ist, darüber machen wir nochmal eine extra Podcast-Folge. Und ich wünsche euch einen schönen sonnigen Freitag, ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Sonntagabend am Millerntor gegen RB Leipzig. Vielleicht vorher bei den Frauen beim TSV Schilksee und oder auf dem Reeperbahn-Festival, wo ich gleich nochmal hingehen werde. Für den Fall, dass ihr Karten habt und eine andere Idee habt, nämlich zu den Big Shots gehen wollt, dann hätte ich sogar noch einen Tipp für euch. Heute Abend in der Elbphilharmonie Trente Möller, von dem habe ich noch 2 CDs zu Hause. Das war sozusagen aus elektronischer Sicht Ende der 90er das skandinavische Pendant zu R und sozusagen französischen Künstlern, die da die meine Musikwelt auf den Kopf gestellt haben. Ganz, ganz geile Musik. Habe ich sehr gerne gehört. Ist so ein bisschen untergegangen und ist jetzt wieder da. Da müsste ich mich mal mit Willi drüber unterhalten, mit dem nächsten Podcast. Das ist nämlich auch ganz interessant, wie solche Künstler sich weiterentwickeln. Aus meiner Rezeption ist der aber sehr viel härter geworden, ein bisschen technoider. Das werde ich nicht hören. Vielleicht hört ihr euch das an. Elbphilharmonie heute Abend, Trente Möller. Ansonsten sehen wir uns auf der Moon Boutique Party am Samstagabend. Hui, ein volles St. Pauli-Wochenende. Und ganz zum Schluss kann ich mich noch ganz kurz totlachen mit euch über die neue St. Pauli Sans, St. Pauli Sans. Eine Schrift mit 200 verschiedenen Sprachen inkludiert. Martin, ich habe dich echt lieb und du machst ganz tolle Arbeit beim FC St. Pauli. Aber musste das denn wirklich sein, dass wir in einer Phase, wo es absehbar sportlich knorteln würde, in einer Phase, wo wir die Genossenschaft diskutieren wollen, mussten wir uns da so ein bisschen ja, fast lächerlich machen mit dieser döspaddeligen Schrift? Ich verstehe das nicht. Vielleicht erklärt mir das ja noch mal einer. Ich weiß dann auch nicht, ob das so ein Werber-Ding ist, aber von mir noch mal die Anmerkung, wir haben einen Schriftdesigner in der aktiven Fanschaft. Das ist der Kollege DJ DSL, der auch die Schrift, das Schriftlogo für das St. Pauli Museum gemacht hat. Das weiß ich so genau, weil ich das mit ihm zusammen gemacht habe. Also ich habe das ein bisschen organisiert und er hat die künstlerische Arbeit gemacht. Also wir haben alles da und ich bin mir zu 100% sicher, der wäre nicht auf die Idee gekommen, eine nach links gebogene Schrift zu machen, die irgendwie so ein bisschen verhunzt aussieht. Ich finde sie nicht blickstabil. Ich weiß nicht. Ich habe mich jetzt auch schon zu lange damit beschäftigt. Es ist auch einfach unwichtig. Lassen wir es einfach irgendwie so hippie-mäßig so, okay, da fährt jemand vorbei mit einem Porsche, mit einem gelben Porsche und einer blauen Blume drauf. Naja, jeder wie er mag. Nein, ich habe es nicht verstanden. Ich habe aber gestern den Podcast von Zeigler und Köstler gehört, Köstler und Zeigel, Zeiger und Köstl gehört und die haben sich schon ausreichend drüber lustig gemacht. Also könnt ihr vielleicht nochmal woanders euch anhören. Ich wünsche euch, wie gesagt, viel Spaß. Du bist jetzt wahrscheinlich eingeschlafen. Schlaf gut. Wir sehen uns dann am Sonntag. Das ganze Stadion.